Brauchen wir ein Europa oder können wir auch ohne? Das werden wir heute besprechen.
In der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft passieren verwirrende Dinge, die Klarheit brauchen. Dan Bauer und Dr. Christoph Brüssel setzen die richtigen Personen und Themen an einen Tisch, um Perspektive zu schaffen.
Richtig, Dan. Wir sollten reden.
Und da sind wir schon und wir sollten reden über Europa. Christoph, begrüße dich.
Hallo Dan. Brauchen wir Europa? Aus deiner Sicht?
Oh, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich habe damals mit einem sehr bekannten Mann im Europaparlament gesprochen und habe den damals gebeten, das ist bestimmt, das haben wir heute 24, 15 Jahre her. Und er sagte, Dan, das ist ganz einfach. Du nimmst diese Person, die kommt aus China. Und dann hast du 2 Milliarden Menschen, so mit Indien noch zusammen. Und dann hast du die andere Person, die nochmal eine 500 Millionen Menschen vertritt. Dann hast du Europa und wir sind, wie viel, was waren wir damals?
Also, 7 Milliarden oder was? Ich weiß nicht, wann es war.
Das ist lächerlich wenig im Vergleich. Und er sagte, jetzt stellst du dir vor, du sprichst mit diesen beiden Personen, die jeweils mindestens 1 Milliarde Menschen vertreten und wir wären in Deutschland allein mit unseren 83 Millionen. Dann hast du kein Gewicht. Da ist es völlig egal, mit wem du sprichst, du hast weltpolitisch kein Gewicht. Und deswegen ist Europa so wichtig. So hat er mir das damals beschrieben.
Ich will noch eine schöne Geschichte draufsetzen. Direkt beginnend damit, dass ich sage, ja, wir brauchen Europa.
Sag ich auch.
Und wir haben vom Senat der Wirtschaft einen wunderbaren Ehrensenator. Das ist der Jean-Claude Juncker, der ja zunächst einmal dienstältester Außenminister war über, glaube ich, 28 Jahre weltweit. Und dann noch EU-Kommissionspräsident. Und Jean-Claude Juncker stand mal in Berlin beim Senat der Wirtschaft. Und mit dem kannst du echt nett reden. Das ist ein netter Kerl, ne? Und dann guckte der so raus aus dem Fenster rüber zum Kanzleramt. Klammer auf, er hatte eben keinen Termin mit der Merkel bekommen. Klammer zu, aber wir haben trotzdem nett was zusammen getrunken. Er guckt zum Kanzleramt und sagt, wenn ich da rüber gucke, da erinnere ich mich an meinen Freund Ping. Und der sagt, wir beide, dem habe ich gesagt, als Jean-Claude Juncker hat dem Ping gesagt, wir beide zusammen haben ein Drittel der Weltbevölkerung. Wohlgemerkt war er da Ministerpräsident von Luxemburg mit ungefähr 450 bis 600.000 Einwohnern.
Genau, richtig, genau.
Und dann sagt er, wenn ich jetzt rüber gucke zum Kanzleramt, da wo die Angela sitzt, wenn wir mit der zusammenstehen würden, der Ping, die Angela und ich, wäre es auch nicht mehr. Das fand ich so bezeichnend, weil diese damals 82 Millionen, heute 84 Millionen Deutschen im Verhältnis nichts geändert hätten.
Ja.
Obwohl der gute Jean-Claude ja nur 400.000, 500.000 Einwohner hat. Diese Dimension ist natürlich ein schönes Symbol dafür, warum wir eigentlich ohne eine Europäische Union überhaupt gar kein Gewicht haben.
Völlig undenkbar. Ich finde das auch und gleichzeitig bin ich ein Riesenfreund davon, dass wir an den Stellen modernisieren, wo es auch notwendig ist und dass nicht nur Bürokratie innerhalb Europas oder in der Verwaltung, sondern auch in Deutschland, da bin ich grundsätzlich ein Fan von, weil da wirklich, glaube ich, einiges möglich wäre. Aber ich bin gar kein Freund davon, das abzuschaffen, weil das die Idee dieser großen, diese große Idee, die finde ich nach wie vor sinnvoll.
Die ist sinnvoll, die ist auf der Wirtschaftsebene sehr sinnvoll, die ist auf der Friedensebene sehr sinnvoll, weil wenn wir mit 28, 27, 29, vielleicht sogar mit mehr eine Gemeinschaft haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns an die Wäsche gehen, geringer, weil wir ein gewisses Wir-Gefühl haben und weil wir miteinander viel reden und weil wir Gemeinsamkeiten haben. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist geringer. Und die aktuellen Signale, die da aus den USA kommen, vielleicht kommt da wieder ein Trump und der Trump sagt, ich mache sowieso, was ich will und ihr seid alle nicht meiner würdig. Er sagte ja sogar, die USA sollten nicht alle verteidigen, die nicht einzahlen in die NATO. Das sind natürlich absurde Überlegung. Und da ist es schon die Frage, haben wir überhaupt noch so viel Sicherheit, dass wir ruhig schlafen können? Wirtschaftlich gesehen werden wir nicht die erste Geige spielen, auch nicht mit 600 Millionen Einwohnern und einem Markt, der etwa diese Größe hat. Aber wir sind ein gewichtiges Etwas. Und es ist nun mal so, dass über Jahrhunderte hier sehr viele Dinge erfunden wurden, dass die Kultur hier sehr starke Wurzeln hat und das strahlt natürlich darüber hinaus. Ohne diese Gemeinschaft, glaube ich, würden wir keine Rolle spielen.
Das glaube ich auch.
Wir relativ verloren.
Ich habe letztens in einem Unternehmen wahrgenommen, das fand ich super interessant, einen Rollenwechsel. Und dieser Rollenwechsel war so, dass der Inhaber und damalige Geschäftsführer war so ein schöner Diktator. Der hat einfach gesagt und angeordnet, was jetzt zu tun ist. Und dann kam aber plötzlich eine neue Führung mit rein. Und dann änderte sich das komplette Diktat vollständig. Und was ich damit sagen will, ist, plötzlich waren es Leute, die gewohnt waren, wie sie zu arbeiten haben. Und plötzlich ist das Umfeld komplett anders geworden. Und was jetzt in diesem Unternehmen fehlte, ist die Transformation, dass ein neues Bild entstanden ist. Aus meiner persönlichen Sicht ist das analog dazu, wie Europa heute wahrgenommen wird. Ich glaube, dass es im politischen Kreis ein Europa gibt, ein Sinnbild dahinter, das wir beide zum Beispiel teilen und verstehen. Ich glaube aber, dass dieses Sinnbild in der Bevölkerung überhaupt nicht angekommen, respektive richtig kommuniziert wurde. Das merkst du alleine daran, wie Europawahlen stattfinden und wen das eigentlich interessiert. So, das ja. ist mir das egal. Dass das aber die zentralen Stellschrauben für ganz Europa sind, das betrachtet man daran dann nicht. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt, muss da mehr Aufklärung oder Kommunikation noch stattfinden, warum das Ganze so toll ist.
Also vor ein paar Jahren hat man ja gesagt, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Das war auch gar nicht so blöd, weil immer diejenigen ins Europaparlament geschickt wurden, die hier ausgedient hatten. Das ist einerseits eine unwürdige Abqualifizierung der Aufgabe. Andererseits ist es aber auch durchaus positiv, wenn man die Erfahrung dadurch gewinnt. Die Bedeutung jedenfalls wird dadurch nicht bekannt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir haben lange Jahre immer wieder zum großen Erstaunen den Menschen im politischen Umfeld auch mitgeteilt, dass über 80% der Gesetzgebung in Deutschland, zumindest der Wirtschaftsgesetzgebung und der Finanzgesetzgebung, europäische Entscheidungen sind. Was aus meiner Sicht dann Sinn macht, wenn man sich gut koordiniert. Inzwischen wissen das viel mehr Leute und meinen aber auf der anderen Seite darunter zu leiden. Ich glaube auch, dass viele Entscheidungen, die europäisch gefällt werden, sehr unterschiedlich gut sind. Sehr unterschiedlich gut, weil mal eine Überbürokratisierung stattfindet und mal auch eine faire Ausgleichsregelung stattfindet, sodass Fairness über die Grenze hinaus sind. Also beides gibt es. Wenn man das Lieferkettengesetz sieht, was gerade lange Monate, wenn nicht Jahre diskutiert wurde, kann man da ein Beispiel bringen, weil das Lieferkettengesetz dazu dienen soll, dass man eine gleiche, faire Ausgestaltung der unterschiedlichen Komponente seiner Produkte hat. Das soll vor allen Dingen verhindern, dass Kinderarbeit, Arbeit gegen Menschenrechte, Sklaverei oder auch gegen Umweltproblematiken unterbunden wird, dass also Menschen in fernen Ländern nicht ausgenutzt werden oder dass die Umwelt in fernen Ländern nicht einfach missachtet wird und man sehr niedrig produziert. Wenn jetzt die einen Unternehmen sich daran halten, weil sie selber aus intrinsischen Beweggründen heraus sagen, ich will ein sauberes Produkt haben, dann könnte es sein, dass sie auf dem Markt Nachteile haben. Wenn beispielsweise auch in Deutschland, für ganz Deutschland, das Lieferkettengesetz, das es ja gibt, das Existenz ist, eingehalten werden muss und eingehalten wird, dann muss es aus Fairnessgründen in den übrigen Ländern, zumindest der Europäischen Union, besser noch auf der ganzen Welt auch eingehalten werden. Das ist das Gute. Es ist die Frage, wie wird es aufgebaut? In Deutschland wird intensiv gerungen um dieses Lieferketten
Sorgfaltspflichtengesetz.
Genau, Sorgfaltspflichtengesetz. Alleine der Name
ist Wahnsinn, ist so deutsch.
Ist schön. Ist schon etwas, wo man sagt, das hört sich bürokratisch an. Tatsächlich haben die meisten Horror davor. Wirklich, wir stellen das ja fest, ne? Denn du und ich, beide Senat der Wirtschaft, wir stellen fest, unsere Kolleginnen und Kollegen, Unternehmerinnen und Unternehmer im Senat der Wirtschaft haben ganz viele die Sorge, das kann ich doch gar nicht machen. Ich kann doch nicht wissen, was da in Bangladesch, in Indien, in Afrika oder wo auch immer meine Komponenten, die ich ja gar nicht persönlich machen lasse, sondern die irgendwo einkaufe. Ne? Ich weiß nicht, wie sind die gebaut. Ne? So, da sagt das deutsche Gesetz, aber so schlimm ist das alles nicht, sondern man kann das kategorisieren und man haftet auch nicht dafür. Also wenn ich sorgsam bin, so ja auch der Begriff, und habe eine gewisse Clusterung der Kategorie, sage in bestimmten Regionen ist es ungefährlich, weil die haben selber gute soziale Gesetze und gute Umweltgesetze, da muss ich also gar nichts machen, das kann ich abhaken. Andere Regionen, wo, da muss ich nur dann was machen, wenn ein Verdacht entsteht. Wenn ich aus den Medien oder wo auch immer einen Verdacht genannt, dann muss ich mich drum kümmern. Aber auch nicht bis zum letzten Schritt, sondern ich muss sorgsam damit umgehen. Das kannst du jetzt vertiefen, aber das wollen wir hier nicht tun. Nur insgesamt sagt man, das, was in Deutschland verlangt wird, obwohl wenige nur wissen, dass es so einfach ist, das bedarf maximal zwischen 2 Stunden und vielleicht mal einem Tag, dass man sich damit beschäftigt. Und dann ist es über Jahre hinaus auch wirklich damit gerechtfertigt. Außerdem, in Deutschland steht ganz klar drin, meine Kunden dürfen von mir gar nicht verlangen, dass ich das unbedingt bis ins Kleinste nachweisen muss, sondern die können genauso sich selber darum kümmern. Also das ist eine sehr vernünftige und eigentlich unbürokratische Regelung. Schade, es wissen nicht viele, aber wenn man sich damit beschäftigt, weiß man es. Auf der europäischen Ebene jetzt dreht man die Daumenschrauben an, Klammer auf, in der Vergangenheit auch unter Beteiligung der deutschen Regierung, Klammer zu, und sagt, erstens, viel mehr Unternehmen kommen direkt in die Verpflichtung. Zweitens, du haftest dafür als Geschäftsführerin und Geschäftsführer. Das ist eine ganz andere Qualität. Und drittens, du musst es bis ins Kleinste genau selber recherchieren und machen und tun. Also da gibt es ein paar Zwänge dabei, die für Mittelständler kaum leistbar sind. Und das liegt vielleicht auch daran, dass in, sagen wir mal, 22 bis 25 europäischen Unionsländern der Mittelstand nicht so ausgeprägt ist wie bei uns. Also das ist schon eine besondere Qualität, was wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht auch in anderen Ländern, die ähnlich sind, haben, dass sehr viele überwiegend Unternehmen sich halt eben aus Familien heraus gegründet haben oder halt eben wirklich den Eigentümern auch geschäftsführend gehören und eine überschaubare Größenordnung haben. Das haben nicht alle Länder, deswegen ist die Achtsamkeit für solche Themen nicht so groß. Im Übrigen finde ich es dann gut, ganz ehrlich, ich finde es dann gut, selbst wenn man am Ende der Verhandlungskette ist, dass dann, wenn jemand mal sensibel wird und wach wird, einer auf die Bremse tritt und sagt, Moment mal, jetzt haben wir so viel Lasten schon in den letzten Monaten wegen Umwelt und sonstigen unseren Leuten zugemutet, jetzt das nicht auch noch. Wir
wenn
wollen
das
ja gerecht
stattfindet, ist das ja auch super.
Ja.
Es ist nur auch, du siehst das an der DSGVO. Schönes Beispiel dafür ist auch eine Frage, wie europäisch sinnvoll das ist, weil es wird ja gerne auch als Momentum genommen, um Bewegungen zu verhindern. Im Sinne von, das können wir jetzt nicht machen, weil das verstößt gegen die DSGVO. Und du siehst das wunderbar als Beispiel, und das ist gleichzeitig ein Problem, das ich sehe bei dem europäischen Gedanke. Das hört halt, gerade wenn es das Internet betrifft, nicht einfach auf an der Ländergrenze. von Europa. Und jetzt hast du zum Beispiel hier von Microsoft den Copilot. In Amerika seit einem halben Jahr aktiv und ein Unternehmen, das das sinnvoll einsetzt, ist es unglaublich, was die damit an Fortschritt erzielen können und wie schnell die in der Geschäftsführung sind. Hier in Deutschland ist es erstmal nicht erlaubt gewesen, weil DSGVO und weil alles schlimm. Und da sind ja Daten, die kommen irgendwo hin, das kannst du nicht nachvollziehen und so weiter.
Jetzt ja, ist Frage, der Copilot. Ist das wirklich so?
Ja, es ist der Copilot, ist jetzt seit 2 Wochen, ist er quasi erlaubt. Ja. Und jetzt fangen wir, und jetzt kommt gerade ein Problem daraus, wir fangen langsam an zu verstehen, was das Ding für uns bedeuten kann. Die Amis haben darin jetzt aber schon ein halbes Jahr Praxis und wir reden davon Technologien wie KI, die super exponentiell sind, sodass wir die Geschwindigkeit schon mit Amerika überhaupt nicht mithalten können, was faktisch bedeutet, wenn in Amerika ein 14-Jähriger beschließt, ich möchte eine Firma gründen, dann braucht der dafür jetzt keine 50 Mitarbeitenden mehr, sondern macht das alleine einfach in seinem Kämmerchen. Das geht in Deutschland so nicht, weil wir diese Gesetze geschaffen haben. Und irgendwie müssen wir da noch eine Möglichkeit finden, um unsere Gesetze, die sinnvoll sind an sich, nicht als Blockade nutzen zu können. Und da weiß ich noch nicht, ob das die Kommunikation ist oder ob das, wie man das
eine Auslegung kann. Ich habe am Samstag gerade noch mit demjenigen lange zusammengehangen, der diese DSGVO im Wesentlichen mit vorangetrieben hat. Das ist der Axel Voss. Der hat sich da so reingehängt, dass er hinterher Polizeischutz brauchte über lange Zeit, weil andere wollten ihm an die Wäsche. Und zwar ernsthaft mit Morddrohungen und so. Aber der hat mir gesagt, also ich verstehe das nicht, wir haben nichts anderes gemacht als das, was gesetzlich ohnehin so ist, was wir schon immer hatten, in eine Regel gegossen. Und letztendlich, wenn du vor Gericht gegangen wärst mit den Dingen, hättest du genau alles das um die Ohren gehauen bekommen, weil was du jetzt durch die Regel hinbekommst. Wir haben das Urheberrecht, wir haben das Recht auf Persönlichkeitsrecht, auf die persönlichen Daten, wir haben das Recht des Vergessens und so weiter. Diese Dinge, die sind in eine Ordnung gekleidet worden. Und vor allen Dingen ist das jetzt eine einheitliche Regel mal. Was daraus gemacht wird, ist dann oftmals das Problem, dass jetzt Herrscher
genau
von Anwälten ein riesen Businessmodell gesehen haben und sagen, oh, das ist alles so fürchterlich schlimm, wir brauchen jetzt erstmal 100.000 Euro, damit wir deine Firma sauber machen.
Das was ist aber auch gleichzeitig der Punkt,
gar nicht
der verunsichert.
Stimmt.
Exakt, ja. Das ist genau das Problem. Das heißt, ich sehe das auch so, dass das Gesetz nicht das Problem ist, sondern was daraus resultiert ist, dass wir jetzt Cookie-Banner haben, die schwachsinniger nicht sein könnten, weil die meisten, die sie einsetzen, das nicht mal einhalten, was da drauf steht. Aber wir müssen sie jetzt haben, obwohl das jeden Nerv der Webseiten bedient. So, und das, der Effekt, der daraus entsteht, das ist ein Problem. Das Gesetz an sich wahrscheinlich nicht. Ich bin da auch dafür, dass es solche Sachen und solche Regelungen gibt. Aber die Haltung, also da sind wir wieder, das können wir jetzt in dieser Folge nicht besprechen, weil die Folge schon rum ist, aber ich finde diese Fragestellung wirklich unfassbar spannend, quasi die formaljuristische Seite eines Gesetzes und die kommunikative Wirkung innerhalb einer Gesellschaft oder auch einer Wirtschaft, finde ich mega spannend. Christoph, lass uns dazu nochmal eine Folge machen, das finde ich wahnsinnig interessant.
Ja, dann lass uns zum Abschluss wenigstens noch sagen, dass wir der Überzeugung sind, dass wir Europa brauchen, haben wir
das zum absolut, ja.
Das wir sollten so mehr Europa wagen und nicht weniger.
Glaube ich auch.
Wir sollten appellieren daran, dass man auch einen Weg findet, wie wir dieses Europa bei aller Gerechtigkeit und Fairness, die da ist, auch schmackhaft macht.
Mhm.
Das ist auch wichtig.
Und dafür liefern wir hoffentlich mit diesem Podcast Perspektive.
Das war der Podcast Perspektive. Herzlichen Dank fürs Zuhören und vergessen Sie nicht zu abonnieren. Bis bald.